Hallo und herzlich willkommen zu Lehrerzeit, deinem Podcast für Zeitmanagement und Selbstmanagement im Lehrerberuf. Ich bin Basti und heute sprechen wir darüber, wie du bei der Planung einer Schularbeit schon Zeit beim Korrigieren sparen kannst. Sicher geht es dir so wie den allermeisten Lehrern. Das Korrigieren gehört nun mal zu unserem Beruf dazu. Es ist aber jetzt deswegen noch lange nicht die freudvollste unserer Tätigkeiten. Und dementsprechend finde ich es nur legitim, wenn man sich auch Gedanken darüber macht, wie man diese Tätigkeit eben so effizient und kurzweilig wie möglich gestalten kann. Deswegen werde ich in den nächsten 3 Podcast-Folgen wirklich sehr ausführlich über meine Ansichten, meine Vorgehensweisen zum Thema Korrigieren sprechen. Manche der Tipps sind vielleicht für dich nicht direkt umsetzbar, sind sehr schulartspezifisch. Ich bin halt an einer Mittelschule tätig, da gehen eigentlich die Sachen ganz gut, die ich so sage. Manche davon wirst du wahrscheinlich gerade in Grundschule oder auch Gymnasium vielleicht nicht so anwenden können, aber sicher ist für dich das ein oder andere dabei, was dir helfen kann. Wir beginnen heute damit, wie du eben bei der Planung schon deine Korrektur sozusagen gewinnst, denn ja, ich merke bei mir selbst, dass ich früher nicht sehr viel Zeit bei der Planung meiner Prüfungen verwendet habe und seitdem ich wirklich sehr viel Zeit verwende darauf und da wirklich einen Fokus drauf setze, ich einfach beim Korrigieren sehr viel schneller bin. Das liegt an verschiedenen Dingen, auf die ich in dieser Folge eingehen möchte. Ich vermeide dadurch bestimmte Fehler, ich vermeide dadurch bestimmte Schwierigkeiten, Unklarheiten und ich mache mir selber das Korrigieren im Nachgang einfach ein bisschen leichter. Ich werde auch auf einige Gratis-Downloads zu sprechen kommen, die du dir zu dieser Folge herunterladen kannst auf meiner Seite. Ja, effiziente Korrektur beginnt bei der Planung. Es lohnt sich, wie gesagt, darin viel Zeit zu stecken. Du beginnst verschiedene Probleme zu vermeiden und wir beginnen mit dem ersten Problem, nämlich Fehler in der Aufgabenstellung. Das sind Sachen, die, wenn sie dir passieren, im Nachgang sehr viel Zeit kosten, weil du dir sehr viel überlegen musst. Wie gehst du damit um? Wie bewertest du das? Wertest du die Aufgabe gar nicht? Was macht es mit dem Punkteschlüssel und so weiter? Ich spreche hier von wirklich schwerwiegenden Fehlern in der Planung, nicht von ja so leichteren Fehlern wie Rechtschreibfehlern, Kommafehlern oder was auch immer. Die können vielleicht auch ja mal peinlich sein. Mir ist es jetzt weniger peinlich. Ich finde es dann eher lustig, wie sich die Schüler freuen, wenn sie so einen Fehler finden. Nein, ich spreche von schwerwiegenden Fehlern, von falschen und fehlenden Angaben beispielsweise. Ich glaube, es ist klar, wenn eine Angabe fehlt, sodass der Schüler die Aufgabe nicht mehr bearbeiten kann, dann hast du nachher in der Korrektur ein riesiges Problem. Nicht nur in der Korrektur, sondern auch schon im Vorfeld natürlich, weil die Schüler dir sehr, sehr viele Fragen stellen werden während der Prüfung. Ja, und so etwas kannst du einfach vermeiden, wenn du die Aufgabe genau selber durchrechnest zum einen und wirklich auch überlegst, wie geht der Schüler dabei vor, wenn er sie bearbeitet, dann fallen dir im Normalfall solche Fehler auch auf, wenn du diese Zeit auch verwendest. Weitere schwerwiegenden Fehler sind beispielsweise eine falsche Punkteanzahl, dass du falsche Punkte angibst am Rand und dadurch einen falschen Punkteschlüssel auch erhältst. Wenn du beispielsweise 5 bestimmte Fakten abfragst, die du in einer Aufgabe auch abfragen möchtest und aber 6 Punkte dafür gibst, dann kommst du nachher natürlich in Erklärungsnot, wie du auf diese 6 Punkte gekommen bist und das zerhaut dir dann deinen ganzen Punkteschlüssel und deine ganze Korrektur kommt ins Stocken. Und ein weiterer schwerwiegender Fehler sind schlechte Skizzen oder schlecht erkennbare Grafiken, die vielleicht zu dunkel sind oder zu hell geworden sind, so dass die Schüler nicht mehr vernünftig damit arbeiten können. Ich hatte das Problem auch mal bei einer Aufgabe, einer ehemaligen Prüfungsaufgabe, die ich kopiert hatte, bei der die Schrift in dem Cartoon nicht mehr zu lesen war. Mir ist es dann leider ein bisschen zu spät aufgefallen und das ist natürlich problematisch, weil wenn die Schüler nicht lesen können, was da in der Sprechblase drin steht, dann ist es einfach nicht mehr möglich, diese Aufgabe zu bearbeiten. Und ja, es ist im Prinzip kein großes Problem, dann wird eben die Aufgabe mal nicht gewertet oder man schreibt an die Tafel, was da drin steht, wie auch immer. Aber es ist einfach schade und es ist etwas, was du im Vorfeld einfach vermeiden kannst. Schlechte Skizzen, wenig erkennbare Grafiken zu drucken. Es gibt neben diesen Fehlern bei der Aufgabenstellung auch Arten von Verständnisschwierigkeiten, also Verständnisschwierigkeiten bei den Schülern, die du durch eine ausschweifendere Planung vermeiden kannst. Das Problem könnte beispielsweise sein, die Schüler verstehen die Aufgabe nicht, weil du zu schwammig formuliert hast. Es ist den Schülern vielleicht nicht klar, was sie jetzt wirklich genau schreiben sollen und entweder sie schreiben zu wenig, schreiben zu viel, schreiben zu sehr um den heißen Brei herum, anstatt konkret irgendwelche bestimmten Gründe beispielsweise zu nennen oder Möglichkeiten zu nennen. Und so eine schwammige Formulierung gilt es normalerweise wirklich zu vermeiden, wenn du konkrete Ergebnisse am Schluss haben möchtest. Beispielsweise wäre eine Aufgabenstellung wie nenne drei Gründe für ... erläutere drei Möglichkeiten ... zu erreichen. Das sind konkrete Formulierungen. Du sagst wirklich drei Gründe, du sagst drei Möglichkeiten. Oder wenn du auch, ich schreibe auch in die bei Matheprüfungen schon in die Aufgabenstellung hinein, wie viele Nachkommastellen ich beispielsweise haben möchte, dann kommt es nicht zu Verständnisschwierigkeiten, es kommt nicht zu Rundungsproblemen, sodass die Schüler vielleicht zu genau runden oder eben nicht runden. Ja, ich schreibe dann rein, berechne auf zwei Nachkommastellen genau oder sowas, dann weiß der Schüler wirklich, was er tun soll und du bist im Nachhinein auch weniger angreifbar sozusagen, weil du ja wirklich in der Aufgabenstellung das auch drinstehen hast. Du kannst dann wirklich zielgerichteter korrigieren und kannst einfach sagen, okay, das stand in der Aufgabenstellung, wurde nicht erreicht, ich kann den Punkt abziehen oder eben diese drei Gründe sind ja hier, ich kann die Punkte geben. Ein weiteres Problem bei Aufgabenstellungen kann passieren, wenn du zu viel in eine Aufgabe packst und diese nicht genug unterteilst. Da sind jetzt sicher die Gymnasiallehrer anderer Meinung als jetzt vielleicht die Grundschullehrer und die Mittelschullehrer, denn am Gymnasium ist es ja durchaus auch wichtig, dass eine weitgreifendere Aufgabenstellung auch bearbeitet werden kann. Dennoch finde ich, es darf überlegt werden, inwieweit es Sinn macht, einzelne Teilaufgaben, einzelne Zwischenergebnisse erstmal zu verlangen, bevor man auch eine riesige, komplexere Aufgabe lösen lässt. Die Schüler kommen einfach besser damit klar, einen bestimmten Lernschritt im Einzelnen erfüllen zu müssen, als im Komplexen. Natürlich, das muss trainiert werden, dass komplexe Aufgabenstellungen auch gelöst werden. Das ist auch an der Mittelschule so, dass man das in einer Abschlussprüfung auch leisten muss. Wenn es aber wirklich darum geht, einfach einen bestimmten Aufgabentyp einfach abzufragen, dann macht es in meinen Augen nicht so viel Sinn, diese noch in eine größere Aufgabe reinzuverpacken, sondern ich möchte ja einfach sehen, kann der Schüler diesen speziellen Schritt einfach lösen. Ich gehe jetzt mal von Mathematik wieder aus. Ich habe die Möglichkeit, eine riesige Kurvendiskussion am Stück durchzuführen oder wenn ich der Meinung bin, ich möchte nur sehen, ob der Schüler die einzelnen Schritte auch lösen kann, dann kann ich das in einzelne Teilaufgaben unterteilen und habe dann nicht das Problem, dass der Schüler dann, weil er irgendeinen kleinen Zwischenschritt nicht lesen kann, von 10 Punkten nur einen hat, sondern ich habe dann verschiedene Teilaufgaben und diese verschiedenen Teilaufgaben kann ich auch einzeln bepunkten. Damit kommen Schüler besser klar, damit kommst du auch beim Korrigieren leichter klar. Du vermeidest auf diese Weise übrigens auch, dass du einfach den gleichen Lerninhalt einfach immer wieder abfrägst, obwohl es eigentlich reicht, wenn der Schüler ein- oder zweimal bewiesen hat, dass er dieses Thema auch lösen kann oder bearbeiten kann. Neben diesen Verständnisschwierigkeiten und Fehlern in der Aufgabenstellung geht es auch darum, für dich selbst Korrekturunklarheiten zu vermeiden. Denn wie oft ist es dir schon passiert, dass du vor einer Aufgabe sitzt und nicht mehr weißt, warum es jetzt darauf 5 Punkte gab und was du da eigentlich konkret abfragen wolltest. Und um diese Korrekturaufgaben zu meiden, geht es zum einen, wie gesagt, um klare Aufgabenstellung, haben wir gerade schon besprochen. Zum anderen geht es aber auch darum, dass ich ein sehr großer Verfechter davon bin, ein Lösungsschema schon beim Erstellen der Prüfungen zu erstellen. Auf diese Weise wirst du dir einfach darüber klar, worauf möchtest du denn genau Punkte geben, worauf gibt es ganz konkret jetzt diesen einen Punkt, diesen halben Punkt, diese drei Punkte. Und dieses Lösungsschema hilft dir dann wirklich beim Korrigieren, weil du dann dich erinnern kannst, auch wenn du die Prüfung vielleicht 5 Tage später erst anfängst zu korrigieren, was wollte ich denn da eigentlich? Wir schreiben so viele Prüfungen, wir machen so viel jeden Tag, so viel Neues. Es hilft einfach, wenn du dir selbst diese Gedächtnisbrücke stellst und dir selbst ermöglicht, dich da auch noch dran zu erinnern, was du eigentlich genau selber haben wolltest bei dieser Prüfung und worauf du Punkte geben wolltest. Es macht auch, jetzt bin ich wieder beim Thema Mathe, durchaus Sinn, sich zu überlegen, wie man alternative Lösungswege bepunktet. Denn bei Mathe ist es ja recht schön, du kannst ja die eine Aufgabe auf 3 oder 4 verschiedene Weisen vielleicht lösen Und es macht durchaus Sinn, da ja alle Schüler die gleiche Punktzahl auch bekommen sollen auf so eine Prüfung, sich zu überlegen, wenn es jetzt drei gängige Lösungsschemata gibt, worauf du die Punkte gibst. Beispielsweise beim Prozentrechnen. Wie kriegst du es hin, dass der Schüler, der mit Dreisatz rechnet, die gleichen Punkte bekommt wie derjenige, der mit der Formel rechnet oder eben mit dem Taschenrechner einfach mit der verkürzten Schreibweise, mit der Kommaschreibweise. Ja, das sind verschiedene Fragen, die du dir schon beim Erstellen der Prüfung stellen kannst, um dann später einfach zügiger durchkorrigieren zu können. Beim Lösungsschema schreiben finde ich, es macht wirklich Sinn, die exakten Erwartungen und die exakten Punkte auch schon raufzuschreiben und die Prüfung dann eben auch auf jeden Fall einmal selbst zu lösen und dabei die Aufgabenstellung nochmal genau zu lesen, weil sonst eben Fehler übersehen werden, unklare Bepunktungen entstehen und so weiter. Also das ist eine Möglichkeit, die du auf jeden Fall auch wahrnehmen solltest, die Prüfung einmal selber lösen, nicht nur irgendwo Aufgaben rauskopieren und reinstellen, sondern dir wirklich klar machen, was möchtest du haben, was sollen die Schüler auch lösen, wie gehen sie bei der Lösung vor. Damit schaffst du all diese Probleme, die wir gerade besprochen haben, aus dem Weg. Kommen wir jetzt zu einem weiteren Punkt und zwar zum Bewertungsschema erstellen. Wie genau solltest du dabei vorgehen? Also bei Aufgaben, bei denen du klare Fragen stellst, ist es klar, dass du einfach ja bestimmte Antworten haben möchtest und darauf gibst du dann eben einen Punkt. Aber jetzt beispielsweise im Fach Deutsch macht es auch Sinn, sich ein Bewertungsschema wirklich zu schreiben. In einem Fach, in dem Aufsätze geschrieben werden, in dem Fließtexte geschrieben werden. Auch da macht es Sinn, sich so ein Bewertungsschema vorher zurechtzulegen. Ich habe dir, wenn du auf die Shownotes zu dieser Folge klickst, kannst du dich auch anmelden und du erhältst ein gratis Bewertungsschema zu Erörterungen, welches ich in Excel erstellt habe. Und das ist etwas, was ich dir gerade in Deutsch oder in so Fächern, ja, in komplexeren Prüfungen empfehlen kann. Schreib dir mal so ein Bewertungsschema in Excel zusammen, wo du wirklich festhalten kannst, worauf gibt es jetzt konkret Punkte, beispielsweise eben in der Deutscherörterung, wie viele Punkte gebe ich auf eine Einleitung, wie viele gebe ich auf einen Übergang zum Hauptteil, wie viele gebe ich auf die Sprache oder das konkrete Ausformulieren von Argumenten und so weiter. Ich habe mir jetzt speziell für Deutsch einige solche Bewertungsschemen Schemata auch zusammengestellt. In Excel ist das Schöne, dass das dir auch gleich die Punkte zusammenrechnen kann. Ich habe das auch so eingestellt, dass es mir dann einen Punkteschlüssel auch abgleicht und somit auch gleich eine Note nach diesen Punkten ausgibt. Und ja, dieses Bewertungsschema macht insofern auch Sinn, weil ich das auch den Schülern vorher zeigen kann und denen auch so nochmal zeigen kann, worauf bekommen sie denn eigentlich Punkte, worauf müssen sie denn wirklich ganz konkret achten, um dann die oder die Note auch zu erhalten am Schluss. Wie gesagt, dieses Bewertungsschema kannst du dir in den Shownotes, wenn du dich für den Newsletter anmeldest, herunterladen, gratis herunterladen, neben einigen anderen Sachen, die da auch schon dann zur Verfügung stehen. Das Letzte, was es Sinn macht, sich schon beim Stellen der Prüfung zu überlegen, ist der Notenschlüssel. Denn wenn der Notenschlüssel am Schluss schon feststeht, kannst du ihn auch schon auf der Angabe festhalten und du musst nach dem Punkte zusammenzählen nicht nochmal erst neu nachrechnen, sondern kannst, wenn der beispielsweise unter der Prüfung steht, direkt einfach ablesen, kannst die Punkte zusammenzählen, ablesen, welche Note hat dieser Schüler und ja, kannst es auch direkt ablesen und anwenden und die Note direkt drauf festhalten auf der Prüfung. Ein weiterer positiver Aspekt, wenn der Notenschlüssel drauf ist, ist, dass du weniger Fragen der Schüler bekommst. Es ist einfach klar, sie können selber gucken, wie viele Punkte hätten sie noch für die bessere Note gebraucht und so weiter. Es kann durchaus passieren, dass ein Notenschlüssel auch mal nicht passt, wenn ein Problem auftritt, eben an das du vorher nicht gedacht hast. Ich möchte dazu jetzt auch noch ein paar Worte verlieren, weil gerade im Referendariat wurde mir das als große Katastrophe verkauft, wenn der Notenschlüssel nicht passt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, bisher ist die Welt noch nicht untergegangen. Es ist jetzt kein so massives Problem, es ist zwar lästig, aber wenn du die Schüler darauf hinweist, wenn du ihnen das sagst, dass dass es nun mal einfach zu Problemen kommen kann und dann den richtigen Notenschlüssel anschreibst. Ich bin bisher immer auf Verständnis gestoßen. Für den Notenschlüssel gibt es einige wunderbare Vorlagen, die du nutzen kannst. Viele haben eine eigene Tabelle in der Schule. Die nimmt man dann natürlich her. Es gibt beim Lehrerfreund, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist auch ein Blog, ein Lehrerblog, der hat sehr gute Notenrechner auf seiner Seite. Ich verlinke dir das hier in den Shownotes. Und ich habe für den normalen Notenschlüssel von 1 bis 6 und auch für die Bepunktung von 1 bis 15 eine Excel-Tabelle angelegt. Und diese rechnet mir wirklich einfach nach einem Prozentschlüssel. Also ich gebe Prozent ein, zum Beispiel bis 90% Note 1 bis, was weiß ich, 80% Note 2 oder wie auch immer. Und es wird dann anhand der Gesamtpunktzahl einfach der Notenschlüssel direkt errechnet. Und das Schöne ist, ich kann den einfach aus dieser Excel-Tabelle auch rauskopieren und dann in meine Prüfung beispielsweise einfügen und habe dann eigentlich überhaupt keine Arbeit mehr. Es entsteht kein lästiges Tippen und so weiter. Kann ich dir jetzt nur empfehlen, dir das auch zu holen. Auch das bekommst du in diesen Gratis-Materialien, für die du dich anmelden kannst. Ja, das waren so meine ersten Tipps zum Thema Planung, wie du bei der Planung schon effizient korrigieren, vorbereiten kannst, Fehler in der Aufgabenstellung vermeiden, Verständnisschwierigkeiten vermeiden, Korrekturunklarheiten vermeiden und ein Lösungsschema und Bewertungsschema stellen, den Notenschlüssel schon festlegen und auf der Aufgabenstellung vermerken. Das war es mal für diese Woche. Nächste Woche, beziehungsweise in der nächsten Folge, nächste Folge geht es um korrektureffiziente Aufgabenformate, also wie du deine Aufgabenformate gestalten kannst, sodass du keine Stunden beim Korrigieren brauchst. Und in der übernächsten Folge geht es um Abläufe beim Korrigieren, worauf kannst du achten während dem Korrigieren und was kannst du dafür Vorbereitungen treffen, um auch wirklich schnell und effizient und zügig durchzukorrigieren. Ich hoffe, es waren ein paar Tipps dabei. Über Rückmeldungen freue ich mich immer. Stell sicher, dass du dir die Gratismaterialien holst und ansonsten wünsche ich dir eine schöne Woche. Wir hören uns beim nächsten Mal. Denk dran, auch Lehrer haben ein Recht auf Zeit. Dein Basti.